Es gibt Hunde, in die verliebst du dich auf dem Foto. Du holst dir diesen Hund nach Hause und danach sitzt du in einer Trainingsstunde und weinst. Erschreckend oft sind das dieselben Hunde. Ich habe dir letzte Woche die 10 Rassen gezeigt, die ich guten Gewissens in Anfängerhände geben würde. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das gerne unten in der Videobeschreibung. Heute drehe ich dir das Zimmer um und zeige dir 10 Rassen, bei denen Trainerinnen innerlich zusammenbrechen, wenn jemand am Telefon sagt, es sei der erste eigene Hund. Und ich erkläre dir bei jeder einzelnen genau, an welcher Stelle sie kippt, wenn die Erfahrung fehlt. Bleib also bis zum Ende dran, denn Platz 1 ist ein Hund, bei dem der Abstand zwischen dem, was Menschen sich erhoffen und dem, was sie tatsächlich bekommen, am allergrößten ist. Und ich wette, den errätst du nicht. So, dann fangen wir doch mal mit einer ehrlichen Einordnung an, denn keiner dieser 10 Rassen ist ein schlechter Hund, kein einziger. Was sie hier auf diese Liste zusammenbringt, ist etwas ganz anderes. Sie verzeihen dir keine Fehler. Und Fehler machst du als Anfänger. Das ist völlig normal, das gehört dazu. Und niemand ist als Profi auf die Welt gekommen. Bei der einen Rasse heißt das, dass dein Hund 3 Wochen lang an der Leine zieht, bis du es besser hinbekommst. Bei der nächsten heißt es, dass er in genau diesen 3 Wochen ein Verhalten aufbaut, an dem du danach 2 Jahre lang wieder herumtrainierst. Und bei ein paar anderen Rassen heißt das, dass am Ende vielleicht jemand zu Schaden kommen kann. Die Frage, um die es heute geht, lautet also: Welche Hunde bestrafen den ganz normalen Lernprozess eines Ersthalters so hart, dass ich sie niemandem empfehlen kann, der gerade erst anfängt? Und weil genau diese Frage schwer zu beantworten ist, wenn man gerade frisch verliebt auf ein Hundefoto starrt, habe ich dafür mein Rassecheck gebaut. Nach rund 15 Fragen zu deinem Leben, zu dir als Typ Mensch, bekommst du dein Perfect Match Hund gezeigt. Und das völlig kostenlos. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du dir auch meinen ausführlichen Report anfordern. Für nur ein paar Euro. Der zeigt dir die 5 passenden Hunderassen mit einem kompletten Rasseprofil, mit einer Qualzuchtampel, mit Gesundheitsproblemen, mit einer Liste an Fragen, die du beim Züchter stellen solltest. Und du bekommst dann noch einen Zugriff auf mein Hunderassen-Lexikon, an dem ich lange gearbeitet habe. Hol dir auf jeden Fall diesen Rassereport, denn damit unterstützt du mich und jedes meiner Videos. Dankeschön. Bevor wir in die Liste reingehen, erkläre ich dir noch kurz, wie ich die folgenden Hunderassen ausgewählt habe. Das erste Warnsignal ist Selbstständigkeit. Es gibt Hunde, die wurden dafür gezüchtet, ihre Entscheidungen selbst zu treffen, und zwar ohne den Menschen. Dazu zählen Herdenschutzhunde, Meutehunde oder ursprüngliche Rassen aus Asien, wie zum Beispiel der Akita, den ich übrigens vor kurzem in diesem Profil vorgestellt habe. Verlinke ich dir gerne unten in der Videobeschreibung. Diese Rassen erfordern eine souveräne Führungspersönlichkeit, die komplette Anfänger und Anfängerinnen nur schwer mitbringen. Halten diese Hunde dich für nicht fähig, dann werden diese Hunde auch ungern mit dir kooperieren. Das zweite ist die Erregungslage. Manche Hunde fahren in 2 Sekunden von 0 auf 100 und brauchen danach Stunden, um wieder herunterzufahren. Wer das nicht früh in den Griff bekommt, der zieht sich einen Hund heran, der dauerhaft unter Strom steht. Und ein Hund unter Dauerstrom kann anstrengender kaum sein. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Der dritte Punkt ist Masse und Kraft. Es gibt einen Punkt, ab dem es körperlich völlig egal ist, was du willst. Es ist fast unmöglich, einen Hund mit 60 Kilo zu halten, der mal eben seinem Artgenossen auf der anderen Straßenseite Hallo sagen will. Und es wird fast unmöglich, wenn plötzlich ein Hase aus der Sasse springt und an euch vorüber flitzt. Der vierte ist Schutzbereitschaft. Ein Hund, der von sich aus Menschen in deinem Umfeld bewertet und im Zweifel abwehrt, tut das als Konstruktionsmerkmal und keineswegs aus Ungehorsam. Das lässt sich vielleicht lenken, aber nur, wenn du genau weißt, wie. Das fünfte Warnsignal ist die Sensibilität und das überrascht wahrscheinlich die meisten. Es gibt Rassen, die so dünnhäutig sind, dass ein lauter Haushalt, ein hektischer Alltag oder ein unsicherer Mensch sie innerlich zerlegt. Das muss nicht heißen, dass sie dich gleich tackern, aber hochsensible Hunde sind für Anfänger eine heftige Herausforderung. Und damit starten wir jetzt in die Top 10. Er sieht aus wie ein knuffiger Clown und wiegt so viel wie eine Wassermelone. Genau das ist die Falle, in die viele tappen, denn die Größe eines Hundes sagt nichts über seinen Charakter. Der Jack Russell wurde für die Baujagd gezüchtet. Sein Job war es, allein in ein enges, dunkles Loch zu kriechen und dort einem wehrhaften Fuchs gegenüberzutreten, ohne dass ihm dabei jemand zuredet. Ein Hund, der in dieser Situation zögert, ist für einen Jäger wertlos. Selektiert wurde also über Generationen auf Furchtlosigkeit, auf Hartnäckigkeit und auf die Bereitschaft, einen Konflikt notfalls über Krawall zu lösen. Die kynologische Fachliteratur beschreibt Terrier bis heute als Rassen, die in Bedrohungslagen eher nach vorne gehen als auszuweichen und die im Training eine sehr präzise Mischung aus klaren Regeln und dem richtigen Verstärker für erwünschtes Verhalten brauchen. Und warum kippt das beim ersten Hund? Weil ein Jack Russell blitzschnell lernt und dabei völlig egal ist, ob er das Richtige lernt. Er hat eine hohe Erregungslage und er kommt nur schwer wieder runter. Und er ist so selbstständig, dass dein Rückruf gegen ein Kaninchen im Feld chancenlos ist, wenn du ihn nicht konsequent über Monate aufgebaut hast. Dazu kommt der Fehler, den ich in Anfängern ständig sehe. Weil der Hund klein ist, greift niemand ein. Das Pöbeln an der Leine ist ja so süß. Das Knurren am Futternapf ist ja nur Temperament. Und bei einem Rottweiler mit demselben Verhalten machst du große Augen und stehst dann direkt beim nächsten Hundefachmenschen vor der Tür. Beim Jack Russell warten viele viel zu lang. Oh ja, das verwechselt sich doch alles noch. Und dann haben sie einen fertigen kleinen Tyrannen, der jeden Spaziergang zur Nervenprobe macht. Dieser Hund ist einfach eine Schönheit. Silbergrau, elegant. Und genau dieses Aussehen ist der Grund, warum er heute so oft als reiner Begleithund im Wohnzimmer landet, obwohl er im Kern etwas ganz anderes ist. Der Weimaraner ist ein hochspezialisierter Jagdhund mit einer feinen Nase. Und er wurde für die harte Arbeit gemacht. Nachsuche, Schweißarbeit, das Bringen von verletztem Wild, dazu wasserfreudig und scharf am Raubwild. Bei dieser Arbeit kann er ungestüm und körperlich sehr fordernd werden. Und das legt er nicht ab, nur weil er jetzt in einer Etagenwohnung wohnt. Ein Mensch, der einen bequemen Hund für den Feierabend sucht, sucht das genaue Gegenteil dieser Rasse. Für Anfänger wird es dann aus drei Richtungen gleichzeitig eng. Der erste ist seine Wachsamkeit. Der Weimaraner ist territorial und ausgesprochen verteidigungsbereit. Und das ist kein Zufall. Förster und Berufsjäger haben ihn früher gezielt auch als Leibwache gegen Wilderer eingesetzt. Dieser Beschützerinstinkt steckt heute noch in ihm und braucht einen Menschen, der ihn früh und sauber in richtige Bahnen lenkt. Das zweite ist seine Neigung, wichtige Ressourcen zu bewachen und genau daran scheitern unerfahrene Halter am häufigsten. Dieser Hund verteidigt seinen Platz, sein Futter, sein Spielzeug und wer die ersten Anzeichen davon nicht erkennt und ruhig beantwortet, hat das Problem in wenigen Monaten fest im Alltag verankert. Und das dritte, in der Budapester Rassevergleichsstudie kommt der Weimaraner als unausgeglichen und leicht erregbar heraus. Dabei sehr gut trainierbar, mit anderen Hunden nur bedingt verträglich und mit einer Neigung zur Ängstlichkeit. Das ist eine recht anspruchsvolle Mischung. Gut trainierbar heißt eben auch, dass er blitzschnell die falschen Dinge lernt. Und die Ängstlichkeit sorgt dafür, dass ein unsicherer und inkonsequenter Mensch aus ihm einen Hund macht, der aus lauter Stress Verhalten aufbaut und das von außen wie Trotz aussieht und in Wahrheit völlige Überforderung ist. Der Border Collie ist der intelligenteste Hund der Welt. Das ist der Satz, den alle kennen. Was niemand dazu sagt, Intelligenz ist eine Anforderung an dich und kein Komfortmerkmal. Der Border Collie wurde für eine einzige Aufgabe gebaut und zwar dafür, in großer Entfernung vom Menschen eine Schafherde zu kontrollieren. Dafür braucht er Bewegungsreize, die ihn förmlich anziehen, eine enorme Ausdauer und die Fähigkeit, stundenlang hochkonzentriert zu bleiben. Genau dieses Paket zieht bei dir zu Hause ein. Ein Border Collie lernt in atemberaubendem Tempo und er lernt genauso schnell die Dinge, die du ihm nie beibringen wolltest. Er lernt, dass sich Autoreifen bewegen. Er lernt, dass sich Jogger bewegen, dass sich Kinder bewegen und dass es offenbar seine Aufgabe ist, das alles zu kontrollieren. Ein unterforderter Border Collie, der erfindet sich seinen Job. Und dieser Job ist am Ende immer einer, der dir Ärger bringt. Das Zicken in die Wade, Fixieren, Hüten von allem, was da rollt. Der eigentliche Anfängerfehler passiert früher und er passiert aus lauter gutem Willen. Menschen hören, dass dieser Hund Auslastung braucht und drehen die Bewegungen hoch. 2 Stunden Ball werfen Und das jeden Tag. Damit trainierst du ihn körperlich fit, möglicherweise. Aber emotional in den Dauerstress. Was dieser Hund braucht, ist Kopfarbeit und die Fähigkeit abzuschalten. Und beides beizubringen ist deutlich schwieriger, als einen Ball zu werfen. Körperlich ist er übrigens ein zäher Hund. Die Lebenserwartung liegt circa bei 13 Jahren. Wie oft kaufen Menschen diesen Hund nur wegen der Augen und weil er so schön aussieht? Der Husky. Und er ist einer der Hunde, die Tierheime zuverlässig wiedersehen. Ein Husky wurde über Jahrhunderte dafür gezüchtet, im Gespann über weite Strecken zu laufen und dabei selbst zu denken. Zwei Dinge sind bis heute unverändert drin. Er zieht, weil Ziehen sein Beruf war und ihm es dabei richtig gut geht. Und er hört nur bedingt, weil ein Schlittenhund, der bei jedem Zuruf stehen bleibt, kein guter Schlittenhund gewesen wäre. Für Anfänger bedeutet das ganz konkret Folgendes. Der Rückruf ist bei dieser Rasse ein Lebensprojekt und selbst erfahrene Halter führen ihren Husky im offenen Gelände an der Schleppleine, weil der Jagdtrieb schneller ist als jedes Signal, das du je aufbauen wirst. Ein Husky, der einmal wegläuft, läuft nicht 200 Meter, der läuft kilometerweit. Und dazu kommt die Ausdauer, mit der du körperlich mithalten musst. Ein Fellwechsel, der deine Wohnung in eine echte Baustelle verwandeln kann. Und ein Ausbruchstalent, an dem jeder normale Gartenzaun scheitert. Was man bei diesem Hund vor allen Dingen auch nicht unterschätzen darf, ist seine laute Kehle. Wenn ein Husky einmal schreit, und ja, das Bellen klingt so oft wie ein Kinderschrei, vor allem in einer Mietwohnung, der darf sich dann nicht wundern, wenn irgendwann mal der Nachbar klingelt, weil er denkt, dass da gerade dem Kind die Gummibären verweigert werden. Es gibt in Deutschland Auffangstationen, die sich ausschließlich auf nordische Rassen spezialisiert haben, weil so viele davon abgegeben werden. Eine Rasse, die viele Vereine beschäftigt, weil sie so oft aussortiert werden, ist eben nichts für einen Anfänger. Dieser Hund ist würdevoll, ruhig und liegt im Wohnzimmer da wie ein zufriedener Bär. Genau dieses Bild bringt Menschen dazu, ihn für pflegeleicht zu halten. Im Kern ist der Akita eine ursprüngliche Rasse und ursprüngliche Rassen funktionieren anders. Er bindet sich eng an seine eigene Familie und bleibt gegenüber allem anderen höflich distanziert. Er will dir nicht gefallen, er hat nicht diesen Will to please, den andere Rassen haben. Er entscheidet, ob er kooperiert. Und wer aus einem Retriever-Umfeld kommt, in dem der Hund einen anguckt und fragt, was er als nächstes tun darf, wird diesen Blick nie beim Akita sehen und interpretiert diese Zurückhaltung häufig als ungehorsam. Der wirklich kritische Punkt ist die Verträglichkeit. Bei anderen Hunden, vor allem bei Gleichgeschlechtlichen, wird aus Distanz sehr schnell ernst und diese Rasse droht wenig und lange nicht so deutlich wie andere Rassen. Es gibt kaum Vorwarnungen, kein ausgiebiges Imponieren und auch kein Theater. Und wer die feinen Signale nicht flüssig lesen kann, steht plötzlich mitten in einer Eskalation, die er nicht hat kommen sehen und hat dann 45 Kilo entschlossenen Hund an der Leine. Deshalb gehört der Akita in Hände, die Hundekörpersprache lesen können wie andere Leute die Zeitung. So ein Ridgeback ist schon eine echte Erscheinung. Groß, muskulös, kurzes Fell, dieser eigenwillige Haarstreifen auf dem Rücken. In Deutschland gilt er als schicker Familienhund und im Haus ist er das so oft sogar, weil er drinnen erstaunlich ruhig und angenehm unaufdringlich ist. Diese Ruhe im Wohnzimmer ist der Grund, warum ihn so viele Ersthalter unterschätzen. Draußen wird er nämlich zu dem, wofür man ihn gemacht hat. Im südlichen Afrika hat man ihn eingesetzt, um Großwild aufzuspüren und in Schach zu halten, bis der Jäger kam. Dabei musste er eben eigenständig entscheiden, wann er vorgeht und wann er sich zurücknimmt, und zwar unter maximalem Druck und ohne irgendeine Anweisung von außen. Ein Hund, der in dieser Lage auf ein Kommando gewartet hätte, der wäre einfach gestorben. Diesen Kopf und diese Eigenschaften bringt er heute mit in dein Wohngebiet. Für den ersten und treffen hier 3 der 5 Warnsignale zusammen. Selbstständigkeit, weil er nämlich Entscheidungen trifft und dich allenfalls darüber informiert. Zweitens Masse, weil ein 40-Kilo-Hund an der Leine eben physikalisch stärker ist als du. Und eine Beutemotivation, die in Sekundenbruchteilen anspringt und dich im Sprint über den Acker zieht. Dazu kommt etwas, was man kaum bei einer anderen Rasse sieht. Der Ridgeback prüft, ob deine Ansage wirklich gilt. Er testet freundlich, aber beharrlich Und er tut das über Monate. Wer dabei unsicher wird oder heute so und morgen so anders entscheidet, der verliert seine Rolle in seinem eigenen Team. Der Cane Corso zählt zu den bekannteren und gefragteren der großen Molosser und taucht in aktuellen Beliebtheitsrankings regelmäßig in den vorderen Rängen auf. Er ist ein italienischer Molosser, ein Hofwächter, gezüchtet für Schutz und Verteidigung von Haus, Hof und Familie. Ein erwachsener Rüde bringt bis zu 50 Kilo auf die Waage. Was diesen Hund für Anfänger so heikel macht, ist die Schutzbereitschaft. Der Corso wartet nicht darauf, dass du ihn schickst. Er steht von sich aus zwischen dir und einer fremden Person und trifft dabei eine eigene Bewertung darüber, ob diese Person gerade ein Problem ist. Ob die Bewertung richtig ist, hängt komplett daran, wie gut du ihn sozialisiert und geführt hast. Und genau hier scheitern Ersthalter, weil sie Souveränität spielen und ein Corso das binnen Sekunden merkt. Ein Hund dieser Größe, der zu dem Schluss kommen muss, dass er die Lage selber regeln muss, weil sein Mensch das offenbar nicht hinbekommt, ist eine Katastrophe mit Ansage. Von daher ist das ein Hund, den ich auf gar keinen Fall in irgendwelchen Anfängerhänden sehen möchte. So, ihr wisst ja, dass zu Hause bei mir ein Malinois lebt und deshalb darf ich das hier auch sagen. Diese Rasse gehört in keine Anfängerhand. Der Malinois ist ein Hund, den Polizei und Militär weltweit einsetzen. Und das hat einen guten Grund. Er bringt Arbeitswillen, Erregbarkeit und Ausdauer in einer Form mit, die man nur als extrem beschreiben kann. Er will nicht nur langweilig spazieren gehen, er will arbeiten. Man hört ihn gerade. Und wenn du ihm keine Aufgabe gibst, dann sucht er sich eben selbst eine mit einer Kreativität, auf die du wahrscheinlich selber niemals kommen würdest. Für Anfänger sind genau zwei Dinge das Problem. Das erste ist die Erregungslage. Dieser Hund geht in Sekundenschnelle hoch. Also nicht nur eine kurze Lunte, sondern eigentlich keine. Er kommt ohne gezieltes Training nur schwer wieder runter. Und ein Malinois, der ständig auf Betriebstemperatur läuft, entwickelt genau die Verhaltensprobleme, wegen derer die Leute diesen Hund mit 1,5 Jahren bei Online-Portalen vermitteln wollen oder eben bei der Malinois-Hilfe abgeben. Das zweite ist der Einsatz seines Mauls. Ein Malinois-Junghund benutzt seine Zähne beim Spielen, beim Frustabbau, beim Aufregen. Das ist rassetypisch und das lässt sich lenken. Aber es ist für jemanden ohne Erfahrung eine ganz reale Verletzungsquelle und die kann richtig wehtun. Was Social Media dir zeigt, sind Videos von perfekt geführten Hunden im Schutzdienst. Und die sehen total beeindruckend aus, das kann ich ja nachvollziehen. Was du aber nicht siehst, sind die Halterinnen und Halter mit Tränen, weil ihr Junghund sie beim Spiel schon dreimal verletzt hat und weil sie inzwischen Angst davor haben, mit ihm rauszugehen. Und ja, ich sage das so deutlich, weil ich das selber fast alles durchgemacht habe. So, und jetzt werden wir wieder ernst. Der Kaukase ist ein Herdenschutzhund. Und Herdenschutzhunde sind kynologisch eine ganz eigene Welt. Diese Hunde wurden dafür gezüchtet, wochenlang alleine bei einer Herde zu stehen. Ohne Menschen, ohne Anweisung, ohne Kontrolle und gegen alles vorzugehen, was ihnen zu nahe kommt. Sie fragen nicht nach, sie handeln. Und sie handeln endgültig. Damit trifft diese Rasse 4 der 5 Warnsignale auf einmal. Selbstständigkeit in Reinform. Weil der Herdenschutzhund per Konstruktion keine Anweisung entgegennimmt. Schutzbereitschaft, die sich auf dein Grundstück, dein Auto, deine Kinder und ohne weiteres auch auf deine Freunde erstreckt, sobald er sie für ein Eindringling hält. Masse. Denn ein ausgewachsener auf Charka wiegt 70 Kilo und mehr. Und wenn dieser Hund eine Entscheidung trifft, ist deine Meinung dazu physikalisch bedeutungslos. Und dazu eine hohe Reitschwelle, die viele mit Gemütlichkeit verwechseln. Bis der Hund einmal handelt. Ein Welpe, der aussieht wie ein Teddybär, wird gekauft. 18 Monate später steht da ein Hund, mit dem niemand mehr aus dem Haus kommt. Herdenschutzhunde gehören zu den Langzeitfällen im Tierheim, weil sie jahrelang keinen neuen Platz mehr finden, weil sie eben kaum jemand führen kann. Er ist der einzige Hund auf dieser Liste, den ein Staat gezüchtet hat und danach selbst wieder aussortierte. Ab 1955 kreuzte die tschechoslowakische Armee deutsche Schäferhunde mit Karpatenwölfen. Das Ziel war ein Grenzhund, härter und leistungsfähiger als alles, was man bis dahin im Dienst hatte. Das Ergebnis war ein Tier, das für genau diesen Job untauglich war, weil es zu scheu und zu stressanfällig reagierte. Die Armee sortierte diese Hunde eben wieder aus. Gezüchtet wurden sie trotzdem. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Menschen sich von diesem Hund erhoffen und was sie tatsächlich bekommen. Erhofft wird ein Wolf im Wohnzimmer. Ein wilder, stolzer Gefährte. Bekommen wird ein Hund, der extrem geräuschempfindlich ist und dem Lärm und Menschenansammlung sichtbar zusetzen. Ein Hund, der Fremden gegenüber misstrauisch bleibt und sich seiner Angst manchmal mit Aggression erwehrt. Ein Hund, der kaum bellt und stattdessen heult, was jede Mietwohnung zu einem Experiment mit deinen Nachbarn macht. Für Anfänger sind zwei Dinge tödlich für die Beziehung mit diesem Hund. Die erste ist die Sensibilität. Wer unsicher ist, wer schwankt, wer öfter mal schimpft, macht diesen Hund kaputt. Der Hund wird schlicht ängstlich und ein ängstlicher Wolfshund mit ausgeprägtem Jagdtrieb ist ein Sicherheitsproblem für alle. Das zweite ist seine Haltung zur Unterordnung. Diese Rasse ordnet sich ungern unter. Sie sieht dich als Partner und sie prüft jede Anweisung darauf, ob sie sinnvoll ist. Wer nur Gehorsam kennt und kein Vertrauen aufbauen kann, kommt hier keinen Meter weit. Die Haltung ist zwar in Deutschland zulässig, aber die Auflagen unterscheiden sich je nach Bundesland. Und sobald echte Wolfshybriden aus dubiosen Zuchten ins Spiel kommen, wird es rechtlich wie ethisch sofort heikel. Und die traurige Konsequenz aus alledem sieht man daran, dass es für diese eine Rasse in Deutschland ein eigenes Notvermittlungsnetz gibt. Der Rasseclub selbst, also die Leute, die diese Hunde lieben und züchten, betreibt eine eigene Notvermittlung und schreibt ganz offen dazu, dass immer wieder Menschen unüberlegt so einen Hund aufnehmen und schnell merken, dass sie überfordert sind. Wobei man natürlich auch die Züchter in die Verantwortung nehmen muss, dass solche Hunde definitiv niemals in Anfängerhände abgegeben werden dürfen. Bei kaum einer anderen Rasse klafft der Abstand zwischen dem, was sich Menschen erträumen und dem, was sie tatsächlich dann mit nach Hause nehmen, so weit auseinander. Und den Preis dafür zahlt am Ende immer der Hund. Drei ehrliche Einschränkungen zu allem, was du gerade gehört hast. Erstens, es gibt in jeder dieser Rassen Ausnahmen. Es gibt den entspannten Malinois und es gibt den unkomplizierten Husky. Und ihre Halter und Halterinnen werden mir das gleich unter dieses Video schreiben. Eine Empfehlung baut man trotzdem auf dem auf, was in der Mitte der Verteilung passiert und eben nicht auf Ausnahmen. Zweitens, innerhalb einer Rasse liegen Welten zwischen den Zuchtlinien. Ein Border Collie aus einer reinen Arbeitslinie ist ein durchaus anderer Hund als aus einer ruhigeren Freizeitlinie. Und wer eine anspruchsvolle Rasse will, muss sich mit Linien beschäftigen, und zwar bevor der Welpe einzieht. Drittens, und das ist mir das Wichtigste, Anfänger zu sein, ist kein Makel. Wir alle waren mal Anfänger, ich auch. Und der Fehler liegt niemals darin, wenig zu wissen. Der Fehler liegt nur darin, sich einen Hund zu holen, dessen Bedürfnisse man nicht kennt. Und dann zu hoffen, dass es schon irgendwie alles wird. Wird es meistens nicht. Und ausbaden muss das am Ende immer der Hund. Wenn du dir gerade deinen ersten Hund wünschst, dann such dir eine Rasse, bei der du Fehler machen darfst. Wir sehen uns nächste Woche Freitag. Pass auf dich auf. Pass auf deinen Hund auf. Tschüssen!